Rabe Info Podcast. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 16. März 2010. Die Themenübersicht: Marokko, Ausweisung dutzender ausländischer Christen. Welttag der sozialen Arbeit, Menschenrechte in die Realität umsetzen. Und Regierungsratswahlen, heute ein Gespräch mit Hans-Jürg Käser. Am Mikrofon Lucia Vasella.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Auch selbstständig Erwerbende sollen eine Kinderzulage erhalten. Der Ständerat hat mit 23-20 Stimmen einer Gesetzesänderung zugestimmt, die zuvor auch schon vom Nationalrat gutgeheißen wurde. Nun muss die vorberatende Kommission die Details erarbeiten. In der Schweiz erhalten heute rund 1,7 Millionen Kinder eine Zulage. 75.000 Kinder von selbstständig Erwerbenden gehen leer aus. In China wurde der Menschenrechtsanwalt Gao Qingchen mit einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der 45-jährige Bürgerrechtsaktivist galt seit über einem Jahr als vermisst. Obwohl allgemein vermutet wurde, dass er sich in Polizeigewahrsam befindet, machten die Behörden bis heute Morgen keine Angaben über seinen Verbleib. Nun erklärte der chinesische Außenminister, dass Gao wegen Staatsgefährdung verurteilt wurde. Über die Länge der Haftstrafe sagte er nichts. Er dementierte aber Berichte, wonach Gao gefoltert worden sei. Gao hatte als Anwalt immer wieder Menschenrechtsverletzungen in China angeprangert. Beispielsweise vertrat er Mandanten, deren Land beschlagnahmt wurde. Die in Bangkok demonstrierenden Regierungsgegner haben mit einer Massenblutabnahme begonnen. Die Anführer wollen hunderte Liter Blut vor dem Regierungssitz ausschütten, um die thailändische Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Die Organisatoren bekräftigten, dass die seit Sonntag dauernden Proteste weiterhin friedlich bleiben sollen. Sie drohten, so lange in Bangkok zu bleiben, bis die Regierung weicht. 3 Wochen nach dem schweren Erdbeben ist Chile von einem heftigen Nachbeben erschüttert worden. Der Erdstoß hatte die Stärke 6,7 und ereignete sich gestern Abend vor der pazifischen Küste, rund 70 Kilometer nordwestlich der Stadt Concepción. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben. Zum Wetter: heute Dienstag ist es zunächst bewölkt und teilweise nass, insbesondere im Oberland. Ab Mittag bleibt es trocken und aus Westen her treten zunehmend sonnige Abschnitte auf. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf rund 7 Grad an. Morgen Mittwoch und übermorgen Donnerstag sind am Morgen jeweils ein paar Nebelschwanden möglich. Tagsüber wird es dann aber trotz hohen Wolken recht sonnig bei 12 Grad am Mittwoch und bis 15 Grad am Donnerstag.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Info, willkommen zum ersten Beitrag. Seit rund einer Woche werden ausländische Christen aus mehreren Städten Marokkos des Landes verwiesen. Bereits 40 mussten gehen, darunter auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Waisenhauses. Die Organisation Open Doors, die sich für Christen einsetzt, die aufgrund ihres Glaubens benachteiligt oder verfolgt werden, beobachtet die Situation in Marokko mit Besorgnis. Ich habe kurz vor der Sendung mit Daniel Gerber, Mediensprecher von Open Doors Schweiz, gesprochen.
Also wir haben mitgekriegt, dass rund 40, also die Agentur Reuters spricht sogar von 70 Christen ausgewiesen wurden. Darunter sind mehrere Mitarbeiter von einem Waisenhaus, das rund 30 Kinder beheimatet hat.
Von diesem Waisenhaus, Dorf der Hoffnung heißt das, wurden insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes verwiesen. Was bedeutet das für die Arbeit in diesem Waisenhaus?
Ja, man kann sagen, dass zumindest zum Teil einige der Kinder nun quasi zum zweiten Mal elternlos geworden sind. Denn bei verschiedenen ist es so, dass sie halt einfach wirklich Waisen waren und angewiesen auf die Versorgung dort.
Die ausländischen Christen wurden des Landes verwiesen mit der Begründung, sie würden Leute bekehren und missionieren. Wie gerechtfertigt sehen Sie diese Begründung?
Aus unserer Sicht ist es eigentlich nicht gerechtfertigt, und zwar deshalb, also der Vorwurf war, dass sie Bekehrungen gemacht haben sollen oder dass sie missioniert haben sollen. Aber es wurde ihnen offenbar nicht mitgeteilt, wann das gewesen sein soll oder wie oder was. Es wurde einfach gesagt, sie hätten es getan ohne weitere Beweise. Und aus meiner Sicht ist das auch nicht gerechtfertigt, weil das Heim steht ja schon seit 10 Jahren da. Die Mitarbeiter, die arbeiteten schon lange im Land, sie kannten die Regeln. Und es war ja auch so, dass das Heim ja eigentlich nicht ein christliches Heim in dem Sinn war. Es waren viele Christen dort engagiert, aber es waren auch einheimische Muslime oder Muslime, die damit gearbeitet haben.
Es gab ja schon früher solche ähnliche Vorfälle, wo ausländische Christen ausgewiesen wurden oder auch einheimische Christen unter Druck gesetzt wurden. Wie hat sich denn die Situation in letzter Zeit in Marokko entwickelt?
Eine gewisse Zeit war eigentlich ein Trend, eine Tendenz zur Freiheit bemerkbar. Aber nun zuletzt gab es auch wieder Vorfälle, die eine andere Richtung vermuten lassen. So etwa vor ein paar Wochen, als bekannt wurde, das wurde auch in der Schweizer Presse verschiedentlich erwähnt, weil auch ein Schweizer betroffen war, da haben sich verschiedene Christen getroffen. Darunter waren einheimische Christen, es waren ausländische Christen. Und die wurden dann quasi gefangen genommen, also ins Gefängnis gesteckt vorübergehend, und der Schweizer Christ wurde ausgewiesen, also respektive die Familie. Und der Vorwurf war, dass es eine missionarische Veranstaltung war. Der Vorwurf war aber insofern unbegründet, weil alles Christen waren. Und da war dann die Frage, ob das jetzt einfach ein Missverständnis war seitens der Behörde oder ob es ein Trend war wieder in eine Richtung, wo es einfach wieder etwas strenger genommen wird, dass das eigentlich ein Marokkaner quasi von Gesetzes wegen quasi nur ein Muslim sein kann.
Daniel Gerbers, Sie sind von Open Doors, eine Organisation, die sich weltweit für Christen einsetzt, die benachteiligt werden aufgrund ihres Glaubens. Was können Sie jetzt ausrichten in einer solchen Situation, wo Christen des Landes verwiesen werden wie in Marokko?
Also etwas vom Wichtigsten ist sicher die Informationsarbeit. Und je nachdem, wie die Situation ist, machen wir manchmal auch Schreibaktionen. Und im Fall von Marokko weiß ich noch nicht, was getan wird. Aber was sicher wichtig ist, gleich jetzt welches Land oder welches System das Ganze verursacht, ist, dass man darüber spricht und es an die Öffentlichkeit bringt.
Daniel Gerber, Mediensprecher von Open Doors Schweiz.
Rabe Info 95,6.
Heute ist der Welttag der sozialen Arbeit. Der Tag soll aufzeigen, was die soziale Arbeit für und in der Gesellschaft leistet. Außerdem soll er neue Ideen aufs Tapet bringen, Shane McKay berichtet.
Soziale Arbeit ist ein breites Feld. Sie wird geleistet mit Kindern und Jugendlichen im Asylbereich, in der Vormundschaft oder im Suchtbereich. Im Kanton Bern arbeiten schätzungsweise zwischen 2'000 und 4'000 Personen in sozialen Berufen. Heute, am Tag der sozialen Arbeit, wird auf diesen Berufszweig aufmerksam gemacht. Denn es gebe viele Herausforderungen, sagt Jutta Gubler-Klenemenke. Sie ist Geschäftsleiterin des Berufsverbandes Avenir Social, Sektion Bern.
Die Herausforderungen, die liegen eigentlich in den Alltagsproblemen von Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Und da gibt es ja wirklich eine Vielzahl davon. Also es heißt auch, an so einem Tag einen Schwerpunkt zu setzen von einem aktuellen Thema, das auch in gesellschaftlicher Diskussion ist, wo es auch darum gehen kann, wie können wir einen Beitrag leisten, um auch die Ursachen von sozialen Problemen zu verändern.
Der Schwerpunkt am diesjährigen Tag der sozialen Arbeit liegt beim Thema Auswege aus der Langzeitarbeitslosigkeit. Denn die Langzeitarbeitslosigkeit werde auch in der Schweiz zunehmen.
Auch im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise. Die Auswirkungen werden sich erst noch zeigen in den kommenden Jahren. Und deshalb ist es jetzt wichtig zu schauen, wie können wir mit Langzeitarbeitslosigkeit umgehen, um auch den Situationen der betroffenen Menschen gerecht zu werden, um neue Wege zu finden.
Deshalb hat Avenir Social für heute Abend eine Diskussionsrunde organisiert. Verschiedene in der sozialen Arbeit tätige Menschen werden Vorschläge für zukunftsweisende Auswege aus der Langzeitarbeitslosigkeit aufzeigen. Und der finnische Botschafter wird über den Umgang mit Langzeitarbeitslosigkeit in Finnland referieren.
Es ist eine Tatsache, dass skandinavische Länder im Bereich der sozialen Integration eine andere Linie verfolgen, dass sie andere Maßnahmen treffen, als die Schweiz sie kennt. Und deshalb ist es von Interesse, diese anderen Maßnahmen zu kennen und auch zu hören, wie wirken sie sich aus, was helfen sie, wo sind allenfalls die Grenzen und so die Diskussion in der Schweiz zu bereichern.
Die Diskussion Auswege aus der Langzeitarbeitslosigkeit findet heute Abend um 19 Uhr im Hotel Bern statt. Mehr Informationen finden Sie auch auf www.avenirsocial.ch.
95,6 Rabe Info.
Die Berner Wahlen stehen vor der Tür. Am 28. März entscheiden die Bernerinnen und Berner, wer den Kanton die nächsten 4 Jahre regieren wird. Neu besetzt werden die 7 Regierungsratssitze und die Mitglieder des Grossen Rates. Noch diese Woche stellen wir im Rabe Info die Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat vor. Heute sprechen wir mit Hans-Jürg Käser. Vor 4 Jahren wurde er für die FDP in den Regierungsrat gewählt. Als Polizei- und Militärdirektor ist ihm die öffentliche Sicherheit im Kanton ein zentrales Anliegen. Hans-Jürg Käser hat in Bern studiert, danach als Sekundarlehrer gearbeitet, bis er für die FDP zum Stadtpräsidenten von Langenthal gewählt wurde. Roger Spindler hat Hans-Jürg Käser getroffen.
Hans-Jürg Käser, diese Woche haben wir in der Tat dicke Post erhalten. Die Wahlunterlagen für den 28. März, sie liegen im Briefkasten. Herr Käser, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie zu Hause das Kuvert aus dem Briefkasten gezogen haben?
Also ich stelle irgendwie eine Diskrepanz fest zwischen der Dicke des Kuverts und der Wahrnehmung vieler Menschen, die ich treffe, die eigentlich gar keinen Wahlkampf spüren. Ich selber habe den Eindruck, wir haben relativ viele Auftritte im ganzen Kanton absolviert. Das gehört zu dieser Zeit, vor den Wahlen. Das ist die eine Feststellung. Die zweite ist einfach die, dass es immer mehr Parteien gibt, die namentlich im Grossen Rat in dieses Parlament drängen. Und ich bin nicht nur glücklich darüber, dass es immer mehr Parteien gibt.
Jetzt geht es um die Wiederwahl, Ihre erste Wiederwahl. Ist das vielleicht, erlauben Sie mir die Analogie, Sie waren 20 Jahre Sekundarlehrer, so etwas wie in der Schule, wenn es Zeugnisse gibt. Den Namen hat man aufs Büchlein schon geschrieben, aber die Noten, die sind noch nicht eingetragen.
Ja, das könnte man als Vergleich durchaus so sehen. Sie wissen ja, die Regierungsräte bekommen eine Quittung. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich gerne Sinnsprüche habe, Aphorismen habe. Und einer dieser Aphorismen heißt ja, den ich sehr liebe, wer in der Öffentlichkeit kegelt, muss sich gefallen lassen, dass seine Treffer gezählt werden. Die werden im Verlauf der Zeit, wo man Regierungsrat ist, gezählt. Und sie werden natürlich dann addiert vor den Wahlen. Und das kann man gespannt sein, was das für ein Resultat gibt.
Eben gerade diese Aphorismen, diese Zitate, diese Sinnsprüche, die wir auf Ihrer Webseite finden, die stark mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Was ziehen Sie selber für Erkenntnisse aus vielen dieser Sprüche?
Also eigentlich unterschiedliche. Ich habe einfach Freude daran, dass die unterschiedlichsten Menschen, auch in ganz unterschiedlichen Epochen, Werte oder Wertediskussionen offenbar geführt haben und dann zu solchen Aussagen gekommen sind. Viele davon sind ja durchaus antik, aus dem alten China zum Beispiel. Und ich habe einfach natürlich eine Auswahl getroffen von den Aphorismen, die mir besonders zusagen. Und ich irgendwie nehme ich Kraft daraus. Also ich freue mich häufig, wenn ich wieder so einen Spruch lese und denke, doch, es geht in diese Richtung, wie du denkst. Da haben also andere schon ähnlich gedacht. Und dann ist das für mich etwas Positives.
Wer sind Ihre politischen Vorbilder?
Also eines meiner Vorbilder ist so Winston Churchill, weil er in einer sehr schwierigen Zeit auch mit unpopulären Aussagen sein Volk hinter sich geschart hat, und weil ich der Auffassung bin, dass er eine der wesentlichen Figuren ist, die diesen Kontinent vom Nationalsozialismus haben befreien können. Ich habe gewissermaßen ein persönliches Erlebnis, als am 22. November 1963 John F. Kennedy ermordet wurde, war ich ein kleiner Bub, war im Bett, habe am Mittelwellenradio die Nachrichten gehört und dann kam Trauermusik, Beromünster. Das war damals noch so. Und wenn ich dann sehe, wie Kennedy, wie es ihm gelungen ist, einen Aufbruch in seinem Land und in seinem Volk hinzukriegen, dann hat mich das beeindruckt. Und es hat mich auch beeindruckt bei Präsident Obama, wie er das hingekriegt hat, dass sein ganzes Volk denkt und sagt, we want the change.
We want the change. Wenn wir ganz, ganz kurz noch in Amerika bleiben, diese Aufbruchstimmung nach seiner Wahl, jetzt, anderthalb Jahre später, was ist aus diesem Change geworden?
Das ist etwas, das man natürlich häufig in der Politik feststellt. Das sehen Sie auch jetzt, wenn ich auf Podien bin und höre, was man tun sollte, was das Volk erwartet von dieser Regierung. Und wenn ich dann weiß, wie es ist, wenn man selber Verantwortung trägt, wenn man einer dieser sieben ist, die von dem Volk eben gewählt sind, dann ist es häufig nicht ganz so einfach wie vorher im Wahlkampf. Und ich denke, das erlebt auch Präsident Obama jetzt. Er ist ja gewissermaßen, gut, er war Senator, aber sonst ist er ein Quereinsteiger eigentlich, oder? Und hat ein solches Amt mit so einer Verantwortung in einem Riesensystem. Ich denke, er wird das eine oder andere Mal ernüchtert gewesen sein über die Realität.
Jetzt gehen wir wieder zurück von Amerika nach Bern. Hans-Jürg Käser, 4 Jahre für Sie sind jetzt am Ende dann. Auf welche Erfolge können Sie mit Stolz zurückblicken?
Also ich habe den Eindruck, dass die Regierung als Kollegium insgesamt gut zusammenarbeitet. Und da habe ich in diesem Jahr, wo ich jetzt Regierungspräsident bin, auch ein Schwergewicht darauf gelegt. Weil es so ist, dass die Stimmenden, die wählen 7 Leute in diese Regierung mit dem Auftrag, diesen Kanton zu führen und vorwärts zu bringen. Und das ist in unterschiedlichen Parteizusammensetzungen nicht immer ganz einfach. Und nicht alle Leute, die gewählt haben, sehen dann die Resultate so, wie sie sie sich vorgestellt haben. Das ist mal auf der Ebene der Regierung. Das Zweite, wo ich denke, dass es gut funktioniert, ist das Klima in meiner Direktion. Ich habe von Anfang an, im ersten Jahr war das Thema Wertschätzung im Zentrum. Für mich ist es ganz entscheidend, dass Leute, von denen man Leistung erwartet, dass die sich wohlfühlen und dass die spüren, dass ihre Vorgesetzten ihnen vertrauen, sie an der langen Leine leiten und eigentlich nur ins Operative eingreifen, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es sollte. Das ist mein Prinzip, das habe ich an anderen Orten in meiner Biografie gemacht und ich habe es auch da gemacht. Und ich habe den Eindruck, die Polizei- und Militärdirektion arbeitet insgesamt im Sinne des Chefs, wenn ich es so sagen darf, aber gut in einem sauberen Umfeld, wo eine Betriebskultur herrscht, zu der ich Ja sagen kann. Dann politisch, was die POM betrifft, ich bin stolz darauf, dass wir das Gesetz über die Besteuerung der Motorfahrzeuge in einem kleinen Schritt Richtung energieeffiziente Fahrzeuge positiv beeinflussen konnten. Für mich ist nachhaltige Politik kein Schlagwort. Und das ist ein Element, wo man das so hat hinbringen können im Grossen Rat. Ich bin jetzt enttäuscht, dass es eine Unterschriftensammlung gibt gegen das, mit durchsichtigen Argumenten, die mich enttäuschen. Dann denke ich, haben wir in Bezug auf die Zusammenführung der Polizeikorps, der Städte und Gemeinden mit der Kantonspolizei eigentlich das Projekt abgeschlossen, aber die Kultur muss natürlich zusammenwachsen. Das ist nicht etwas, das man befehlen kann, da kann man auch nicht ein Datum setzen und sagen, jetzt ist es so, Da weiß ich, dass wir noch Handlungsbedarf haben. Das ist etwas, das uns beschäftigt. Und ich denke, insgesamt haben wir in der Stadt Bern auch in einer guten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat es eigentlich geschafft, dass keine Saubanderzüge mehr vorgekommen sind. Sie kennen diesen Begriff. Ich habe den einmal da gebraucht. Ich halte viel von politischen Demonstrationen, wenn sie friedlich verlaufen. Das ist für mich kein Problem. Aber ich will keinen Krieg in der Stadt. Und da ist die Art und Weise, wie die Polizei umgeht mit den Leuten, natürlich ein wesentliches Element. Und da denke ich, sind wir relativ gut aufgestellt. Und dann vielleicht als Letztes, wir haben im Polizeigesetz die Videoüberwachung im öffentlichen Raum geregelt. Ich bin keineswegs einer, der meint, die Videoüberwachung müsse nach der Manier des Big Brother is Watching You überall aufgestellt sein. Das meine ich nicht. Aber ich meine, dass es gut ist, dass es geregelt ist. Und wenn es irgendwo Hotspots gibt, wo die zuständigen Gemeinderäte finden, doch, da möchten wir das jetzt, kann man es jetzt machen. Und es ist dann nicht Wildwuchs.
Sie haben begonnen bei der Regierung, dann zu Ihrer Direktion und dann zu einzelnen Projekten, Polizeikorps, Videoüberwachung, Sicherheit natürlich. Das sind viele Projekte, wenn man so ein Amt übernimmt, wie Sie das vor 4 Jahren übernommen haben. Man hat viele Ziele, Visionen, merkt dann, es braucht vielleicht Zeit, bis so etwas umgesetzt werden kann. Wird man als Regierungsrat geduldiger?
Ja, ich bin ganz persönlich eigentlich ein ungeduldiger Mensch. Aber ich habe im Verlauf der Zeit gelernt, dass die Demokratie die Staatsform der Langsamkeit ist. Das ist auch so ein Sinnspruch. Aber das ist tatsächlich auch so. Und vielleicht hängt es auch mit der zunehmenden Reife, dem Lebensalter zusammen. Ich habe den Eindruck, dass ich insgesamt gelassener geworden bin. Nicht zum Schaden der Projekte, die wir führen müssen, weil ein anderer wichtiger Begriff, der für mich auch im Zentrum steht, ist das Augenmaß. Politiker müssen Augenmaß beweisen bei Lösungen, weil die Lösungen müssen ja immer erarbeitet, manchmal erkämpft werden. Wir brauchen Mehrheiten. Das geht nicht nach der Parteicouleur, das muss weit über die Parteicouleur hinausgehen. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass das eigentlich ganz gut gelungen ist und ich wäre gewillt, noch einmal 4 Jahre in dieser Richtung zu arbeiten.
Heißt das mit anderen Worten auch, der Kanton Bern an dieser neuen Regierungskonstellation von den Parteien her, jetzt in der Regierung, so etwas wie eine Zauberformel gefunden?
Ja, das sehen nicht alle Leute natürlich genau gleich, oder? Ich halte dafür, dass die Regierung gut zusammenarbeitet. Natürlich haben wir Differenzen in bestimmten Fragen, das ist ja ganz klar. Das wäre auch nicht normal, wenn das nicht so wäre. Im Moment haben wir eigentlich eine Art Cohabitation, also der Grosse Rat ist leicht bürgerlich, was die Mehrheit betrifft, allerdings nur sehr leicht. Wenn in den nächsten 4 Jahren entweder eine rot-grüne Mehrheit in der Regierung und im Grossen Rat wäre oder umgekehrt, dann könnte ich mir vorstellen, dass gewisse Geschäfte ein bisschen speditiver laufen würden als in der Cohabitation.
Zu Ihren persönlichen Überzeugungen, ich nehme da Bezug auf Ihre Website, auf Ihre Wahlplattform. Einige Punkte davon habe ich mir erlaubt herauszunehmen. Stichwort mehr Freiheit, weniger Staat. Sie sprechen dabei vom besten liberalen Slogan. Wie sieht Ihr Modell eines schlanken Staates aus?
Das hängt damit zusammen, dass ich überzeugt bin, dass wir in dieser Zeit, wo wir jetzt alle aktiv sind, nicht nur im Kanton Bern, das ist durchaus in anderen Kantonen ähnlich, auch auf Bundesebene ist es ähnlich, es besteht eine gewisse Tendenz zu meinen, man könne jedes gesellschaftliche Phänomen mit einem Gesetz regeln und dann das Gutzeichen machen und sagen, so, das haben wir jetzt. An das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube vielmehr daran, dass wir den Menschen mehr Toleranz entgegenbringen müssen und dass wir auch bereit sein müssen, einmal ein Füfilokrazi. Ich nehme das Beispiel des Gesetzes zum Schutz vor dem Passivrauchen. Ich habe jedes Verständnis dafür, dass wir nicht in Lokalen, wo wir fein essen wollen, gestört werden sollen von Rauchen. Das ist gar keine Frage. Aber niemand hat sich überlegt, dass dann das Problem des Nachtlärms virulenter wird, als es vorher war. Ich habe jetzt das Problem, dass Gemeindepräsidenten aus dem ganzen Kanton bei mir antreten und sich beklagen, was das für ein Lärm sei im Dorf, weil die Raucher vor der Beiz stehen müssen. Oder? Und da denke ich, haben wir ein Problem nach der Vorstellung der Befürworter gelöst, aber haben ein anderes kreiert, das wir nicht einfach so lösen können. Oder? Wir haben nicht derart viele Polizisten, die da dauernd jedem Raucher hinterher laufen könnten. Also das ist für mich so ein Beispiel. Und es gibt andere Beispiele. Ich denke, wir haben in diesem Land insgesamt zu viel geregelt, das eigentlich auch ohne diese Dichte durchaus funktionieren würde. Ganz generell. Das ist der Hintergrund dieses Slogans für mich.
Ein weiteres Anliegen, Zitat, Leistung und Leistungsbereitschaft sind Voraussetzung für den Erfolg. Da sprechen Sie auch ganz konkret die Bildungspolitik an. Wird mit anderen Worten heute in der Schule zu wenig gefordert?
Ja, es hat Gründe, warum ich seinerzeit aus dem Bildungswesen umgestiegen bin und etwas anderes gemacht habe natürlich. Oder? Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass junge Leute gefordert werden wollen. Und da rede ich nicht der Prügelschule das Wort, das ist überhaupt nicht die Idee, aber junge Leute wollen, dass man von ihnen etwas verlangt. Und ich habe allzu oft den Eindruck gehabt, dass man in der Schule gewissermaßen wie in einer geschützten Werkstatt immer mit dem Spruch, es kommt jetzt nicht so drauf an, es ist jetzt da nicht so wichtig, nicht das fordert, was dann die jungen Leute, wenn sie in die Berufslehre kommen, eigentlich können sollten. Da bin ich insgesamt, und ich weiß, die Resultate des Kantons Bern auch in der PISA-Studie sind insgesamt nicht so schlecht, das weiß ich. Wenn ich aber mit Lehrmeistern rede, in kleinen, namentlich in kleinen Betrieben, gewerblicher Richtung vor allem, da habe ich viele Bekannte, dann haben die den Eindruck, Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die könnten elementare Sachen, die es einfach braucht, nicht oder nicht mehr. Also die können nicht Kopf rechnen, die können das 1x1 nicht, die können keinen geraden Satz schreiben. Das mag alles sein, oder? Und das hat das irgendwie seine Gründe. Die können vielleicht anderes, wahrscheinlich. Die haben ja genügend Zeit in der Schule verlebt, oder?
Zu Ihrer Direktion und damit zu Sicherheitspolitik. Sie schreiben, Zitat, das subjektive Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung ist markant schlechter geworden. Was heißt das konkret für Sie?
Ja, also das heißt, dass viele Leute, auch wenn ich zum Beispiel in der Stadt selber mich bewege oder in anderen Städten und Gemeinden des Kantons, ich werde angesprochen. Oder? Die Leute haben den Eindruck, es sei nicht mehr so wie früher, was die Sicherheit angeht. Also es gibt sehr wohl Leute, Frauen vielleicht, die gehen bewusst nicht spät abends mit dem Zug aus, weil sie nicht auf den Bahnhof wollen, oder um diese Zeit, weil sie irgendwie das Gefühl haben, da ist jemand, der mich bedroht. Das ist das eine. Das andere ist, es passieren relativ viele Einbrüche in Wohnungen, in Einfamilienhäuser durch Kriminaltouristen, die in die Schweiz kommen, diese Raubzüge durchführen und wieder verschwinden. Und da ist die Polizei zwar dran, hat hin und wieder einen Fahndungserfolg, aber es ist grundsätzlich schwierig, die Leute zu kriegen. Und das sind so Elemente, die dazu beitragen, dass die Menschen den Eindruck haben, vielleicht auch leicht idealisierend, das will ich zugeben, früher sei das besser gewesen. Und wenn ich einen Rückblick auf die Abstimmung in der Stadt vom letzten Wochenende da noch machen kann, oder der Eindruck entsteht, die Polizei sei zu wenig sichtbar in der Stadt, dann hat ja das so einen Zusammenhang. Ich bin zum Beispiel absolut positiv immer wieder beeindruckt gewesen über die Rolle der London Bobbies in den Quartieren von Greater London. Oder? Wie die eine Beziehung zu ihren Bewohnern dort hatten. Und dieses Element, dem sagt man neudeutsch Community Policing, also dass die Nähe, die Polizei nicht als Bedrohung, sondern als Hüter der Sicherheit gesehen wird, das ist etwas, das mir positiv vorschwebt. Und wenn wir mit diesen 14 Polizisten in der Stadt dazu beitragen können, dann will ich das gerne tun.
Hans-Jürg Käse, zum Schluss drei Behauptungen. Nehmen Sie bitte ganz kurz dazu Stellung. Behauptung 1, Hans-Jürg Käser ist Hardliner. In einem rot-grünen Umfeld kann er seine Ideen von einer effizienten Sicherheitspolitik nicht umsetzen.
Das stimmt nicht. Die Regierung hat, allerdings habe ich mehrmals nachgehakt, aber die Regierung hat erkannt, dass die Polizei personell in zu engen Hosen ist und ist bereit, sie aufzustocken.
Behauptung 2, Ihre Partei, die FDP, setzt sich mit allen Mitteln für die Erneuerung der Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Mühleberg ein.
Das macht meine Partei. Ich bin überzeugt, dass wir einerseits die Forschung in neue alternative erneuerbare Energien fördern müssen, stärken müssen. Das ist für mich keine Frage. Wir müssen auch die Wasserkraft noch vermehrt ausbauen, KWO Plus Stichwort. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass wir die Stromlücke ohne Kernkraft nicht überwinden werden.
Behauptung 3, letzte Behauptung. Der FDP im Kanton Bern fehlt ein klares Profil. Sie hat ihre Rolle im bürgerlichen Lager neben der SVP, der BDP und der CVP noch nicht gefunden.
Gut, also die FDP ist das liberale Original. Vielleicht muss man sehen, dass sie vor allem auf nationaler Ebene unter Druck ist und sehr häufig ihr Profil dort nicht gefunden hat. Darunter leiden wir.
Der amtierende Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser im Gespräch mit Roger Spindler. Morgen hören Sie an dieser Stelle ein Gespräch mit Beatrice Simon. Die BDP-Gemeindepräsidentin von Seedorf will neu in den Regierungsrat des Kantons Bern.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom heutigen Rabe Info. Die nächste Sendung gibt's morgen um 11 Uhr vormittags. Alle vergangenen Sendungen finden Sie auch auf unserer Website www.rabe.ch. In der Redaktion waren Shane Mackay, Roger Spindler und Lucia Vasella und die sagt Tschüss und merci fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast.